Genau, also der jetzige Vortrag wird jetzt der erste für Kubernetes im Blog sein und Datensicherheit in Kubernetes. Und ich übergebe gleich an Sarah. Reicht, oder?
Ja. Cool. Dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag Datensicherheit in Kubernetes. Ich bin Sarah Julia Kriesch und ich habe jetzt diesen Vortrag so aufbereitet, dass ich eine Einführung gebe, wie man auf seinem Rechner selbst Datensicherheit in Kubernetes lernen kann, damit man es in der Zukunft auch in der Public Cloud, On-Premise oder irgendwo anders auch nutzen kann. Zuerst mal erzähle ich ein bisschen etwas über mich, dann warum ich das erzähle, speziell unsere Kundensituationen, welche Situationen wir vorfinden und welche Vorteile wir daraus ziehen können, jetzt auch Kubernetes auf dem Laptop nutzen zu können. Von dort aus kommen wir zu den unterschiedlichen Möglichkeiten, Containerisierung auf dem Laptop zu nutzen. Dann gehe ich auf die Themen Sicherheit ein. Was sind Namespaces? Was sind die Vorteile davon? Wie kann man dann mit Network Policies zwischen den Namespaces kommunizieren? Kubernetes Secrets, Passwortsicherheit. Wir wollen natürlich alle sichere Passwörter verwenden. Wie kann man die verschlüsseln? Von dort aus kommen wir zu dem Thema Persistent Volumes. Wie sichern wir die Daten dann, die wir von den Anwendungen bekommen, dann irgendwo anders sicher? Wie kann man das dann auch noch verschlüsseln und sicher machen? Und zum Schluss kommen wir dann auch noch zum Thema Security Validation, dem Thema Scanning von Containern oder auch YAML-Dateien, die man erstellt. Sind die sicher, wie wir sie entwickelt haben? Da gibt es unterschiedliche Tools. Da kann ich dann auch auf das Thema Kubernetes-Hacking, was dann später kommt, verweisen, weil ich auch aus einem Buch in diese Richtung die ganzen Tools genommen habe und kennengelernt habe. Und ganz zum Schluss kommen wir auch noch zur Kommunikation nach außen mit Istio und Service Mesh. Zuerst mal etwas über mich. Ich bin 35 Jahre alt und Lead IT-OT-Engineer bei Accenture. Das heißt, ich arbeite beim Kunden und bin auf Kubernetes dort spezialisiert. Wir haben auch Open Source Contributors angestellt. Manche Projekte suchen auch speziell Open Source Contributors. Das heißt, ich schaue auch, dass ich ein bisschen mit den Projekten zu Open Source beitragen kann. Dann bin ich Teilzeit-Masterstudent an der FAU. Das heißt, ich bin auch nur Teilzeit-Consultant sozusagen. Und dementsprechend bin ich sehr vielfältig aufgestellt. Viele kennen mich vielleicht von den letzten Chemnitzer Linux-Tagen vom OpenSUSE-Stand, dass ich da viel dabei war. Dementsprechend, ich bin sehr viel in der Open-Source-Welt unterwegs. Unsere Kundensituationen sind so, dass wir sehr wenig bzw. eingeschränkt Zugriffsrechte auf die Kundensysteme haben. Manchmal gibt es sogar gar keine Rechte. Und man weiß nicht, wie soll man dann für spezielle Architekturen entwickeln und ähnliches. Und da sind wir dann darauf gekommen, wie wäre es, wenn wir dann auf unseren Laptops entwickeln. Da auch ein kleiner Hinweis zu den Vorträgen von heute Morgen, das Thema Emulationen. Das in diese Richtung habe ich auch meine Bachelorarbeit dann bei IBM geschrieben. Wie kann man Containerisierung mit Emulationen auf dem Laptop oder in CI/CD-Pipelines integrieren, dass man alles ordentlich testen kann. Das ist natürlich da auch möglich heutzutage, aber in ein etwas anderes Thema. Dann gehen die ganzen Tests in GitLab CI, Jenkins und ähnliches. Der Kunde sieht natürlich, was man entwickelt hat. Und dann gehen die automatisierten Deployments in die Kundeninfrastruktur. Aber wie kann man halt dann Helmchart-Entwicklung, Kubernetes-Entwicklung und alles dann machen, damit man was Gutes dem Kunden liefert. Und dementsprechend komme ich jetzt zu den Themen, wie kann man auf dem Laptop Containerisierung machen. Früher gab es den Docker-Desktop, Nachteil ist, große Firmen müssen heutzutage etwas zahlen für Docker, damit er im Einsatz ist. Deshalb kam dann Rancher Desktop raus. Das ist eine Kubernetes-Plattform basierend auf K3S. Mit Rancher im Hintergrund für die Laptops und Desktops. Man kann sich dann Rancher Desktop installiert, dann VMs basierend auf KVM oder unter Windows Subsystem for Linux mit Kubernetes und man kann dann auch mehrere Nodes sich installieren. Da werde ich gleich auch ein bisschen was zeigen in diese Richtung, wie das dann aussieht, wie man das dann konfigurieren kann. Unterstützt werden Linux, Windows und macOS. Die Installation geht dann über einen Open Build Service. Das heißt, man kriegt auch regelmäßig Aktualisierungen davon. Dementsprechend die Webseite dazu ist Desktop, Rancher Desktop.io. Und das wäre die Möglichkeit, es mit Kubernetes zu machen. Die Alternative dazu ist Podman Desktop, die rausgekommen ist. Das ist ein User-Interface basierend auf Podman für Laptops. Das heißt, man muss sich zuerst mal Podman auf dem Laptop installieren, bevor man sich den Podman Desktop installieren kann. Die Features sind sehr ähnlich wie bei Rancher Desktop. Das kommt daher, dass quasi nachdem Rancher Desktop rausgekommen ist, Docker Desktop und Podman Desktop sich einiges abgeschaut haben, Security Scanning, sonst was alles. Dementsprechend, die Features sind sehr ähnlich, weil sie auf Rancher Desktop basieren. Support gibt es auch für Linux, Windows und macOS und die Installation geht hier dann bei Linux über Flatpaks. Jetzt wollte ich noch ein bisschen Rancher Desktop und Podman Desktop vergleichen. Der Rancher Desktop unterstützt von Anfang an vorinstalliert Docker und Containerd, das heißt, man kann auch dazwischen wechseln. RKE ist die Rancher Container Engine, von früher auf Docker basiert und dann hat Rancher den Containerd Support eingeführt und das ist dann Rancher Container Engine 2, RKE 2 kurz. Und für Embedded Systems gibt es da K3S als Grundlage, was man dann gesagt hat, okay, bringen wir das auch auf die Laptops. Und dementsprechend ist es ein minimales Kubernetes-System auf dem Laptop, was man am Ende hat. Und dann kann man Kubernetes-Entwicklung damit machen. Es ist für alle Linux-Distributionen verfügbar und meistens ist es auch ein Schritt voraus, weil die Ideen hauptsächlich von Rancher Desktop dann hinterher übernommen werden. Podman Desktop basiert auf den Features von Rancher Desktop, habe ich eben schon gesagt. Es bringt den Support für Podman von Anfang an mit, aber man sagt auch jetzt sehr viel, dass auch andere Container Engines nutzbar sind. Das heißt, wenn man sich andere Container Engines installiert, kann man natürlich auf der Kommandozeile auch die anderen Container Engines nutzen, Container Images pullen, Security Scans machen. Das heißt, das alles geht auch mit dem Podman Desktop, wenn man auf der Kommandozeile andere Container Engines verwendet. Der Podman Desktop ist die Präferenz von Red Hat und Fedora. Das heißt, Fedora hat da auch Blogartikel in diese Richtung geschrieben, wie man das schön nutzt. Letzte Woche, glaube ich, kam auch in Red Hat Developer ein Artikel, wie man einen Container mit dem Podman Desktop auf Fedora erstellt. Dementsprechend, diese beiden Desktop-Umgebungen gibt es als nützliche Umgebung für Containerentwicklung auf dem Laptop. Hier habe ich zusammengeschrieben, wie man sich dann einen Rancher-Cluster auf dem Laptop installieren kann. Das heißt, erstmal installiert man sich Rancher. Man kann sich dann die Kubernetes-Version aussuchen, die man haben will. Das heißt, man kriegt eine richtige Liste, welche Kubernetes-Versionen es zur Verfügung gibt. Meistens nimmt man dann die stabile letzte Version oder halt, wenn man weiß, welche Kubernetes-Version der Kunde hat, natürlich dann die Kubernetes-Version vom Kunden. Nämlich die Kubernetes-Versionen können ja auch unterschiedliche Abhängigkeiten haben und ähnliches. Das heißt, bei der Entwicklung könnte es eventuell sonst zu Problemen kommen. Und das ist ein schönes Feature von Ranger Desktop, sage ich jetzt einmal. Bei der Kommandozeile hat man die Wahl zwischen Docker und Nordctl. Nordctl ist ein Kommandozeilentool, ähnlich wie Docker, basierend auf Containerd. Natürlich kann man auch andere Container-Engines installieren, wie Podman zusätzlich. Aber dann sollte man Docker die deaktivieren. Dementsprechend, wenn man Podman nutzen will, empfehle ich dann Nordctl zu aktivieren, dass man dann auch noch Podman zusätzlich installieren kann und es dann nutzen kann. Das heißt, es gibt beide Optionen in diesem Fall. Dann wird automatisch kubectl und Helm mit installiert, dass man auch Helm-Development und alles machen kann. Und wenn man nicht nur einen einzelnen Node haben will auf dem Laptop, wie es jetzt hier auf der rechten Seite ist, da kann man sich die Konfigurationen von den virtuellen Maschinen konfigurieren, wie viel Memory und CPUs genutzt werden dürfen. Das Rote zeigt beispielsweise auch an, wie viel Speicherplatz und CPU überhaupt auf dem Rechner vorhanden ist. Dementsprechend kann man das dann so ein bisschen kategorisieren und sagen, es soll so genutzt werden. Und dann kann man mit K3D sich mehrere Nodes hochziehen. Als erstes muss man sich K3D installieren. Das geht dann über ein Shell-Skript mit wget und bash hinten dran. Und dann gibt man ein K3D create, Cluster create Freenode Cluster beispielsweise minus Agent 3. Das heißt, der Name des Clusters ist dann Freenode Cluster. Und dann kann man sich 3 Nodes hochziehen auf seinem Laptop. Damit kubectl das auch akzeptiert und erkennt, ich habe hier einen Kubernetes-Cluster und keinen einzelnen Node, gibt man das dann auch der Konfiguration mit kubectl über. Das heißt, kubectl config use context kriegt dann den Namen von dem K3D-Cluster zugewiesen und dann kann man auch mit kubectl auf den Cluster zugreifen. Von da aus kommen wir jetzt in die Tiefen von Kubernetes, wie man das alles anwendet. Das Erste, was man wissen sollte in Richtung Kubernetes, ist, dass man sicherheitshalber die unterschiedlichen Anwendungen gruppenweise abschotten sollte voneinander. Das heißt, wenn eine Anwendung nichts mit einer anderen Anwendung zu tun haben sollte, sollte man unterschiedliche Namespaces verwenden. Hier habe ich beispielsweise den Namespace Single App mit aufgelistet. Das heißt, eine einzige Anwendung sollte vielleicht mit einer Datenbank kommunizieren können. Dementsprechend sind die dann in einem Namespace und die haben nichts mit den anderen Anwendungen auf der linken Seite zu tun. Wenn ich jetzt eine weitere Anwendung habe, die dann mit einer Microservice-Architektur kommuniziert, wo es zwei unterschiedliche Anwendungen gibt, die dann beide auf unterschiedliche Datenbanken zugreifen, kann man die natürlich zusammen in einen Namespace tun, so dass sie auch miteinander dort direkt kommunizieren können. Das heißt, innerhalb eines Namespaces können die Anwendungen auch ohne Probleme miteinander kommunizieren. Separat voneinander sind sie voneinander abgeschottet. Dementsprechend hat jetzt Pod 1 und Pod 2 Links im Namespace App Connections nichts mit der Single App zu tun. Um so ein Namespace einzurichten, gibt es dann den Befehl kubectl create namespace und dort kann man beispielsweise den Namespace App Connection einrichten. Von dort aus kommen wir zum Thema Network Policies. Irgendwie wollen ja die Anwendungen am Ende doch miteinander kommunizieren können, eventuell über spezielle Ports oder ähnliches. Hier in dem Fall habe ich als Beispiel jetzt reingebracht, dass wir ein Monitoring-System halt Prometheus haben mit Grafana. Grafana braucht natürlich nicht auf die App aus Pod 2 zu greifen, aber Prometheus sollte da Zugriff darauf bekommen. Im Namespace App Connection haben wir zwei Pods, die miteinander kommunizieren, kein Problem. Aber wie bringen wir jetzt Prometheus dazu, auf Pod 2 mit der App zuzugreifen? Dafür gibt es Network Policies und das nennt man dann, wenn man die anwendet mit kubectl apply-f und der entsprechenden YAML-Datei, nennt man das dann auch Whitelisting vom Traffic. Das heißt, man erlaubt bestimmte Zugriffsrechte. Hier ist eine Beispielkonfiguration. Im Business-Bereich wird empfohlen, am Anfang komplett alles, alle Rechte zu deaktivieren. Deshalb heißt auch hier links der Name Ingress Deny All Default. Das heißt, wir haben keine Pods ausgewählt und sonst was. Wir haben gesagt, alles soll deaktiviert werden und dann tun wir zusätzlich rechts dieses YAML applyen, wo wir sagen, wir wollen dem Ingress erlauben, dass Prometheus zur App 1 zu kommunizieren wollen. Dafür haben wir den Namespace App Connection angegeben. Man kann dann die ganzen Apps an Labels erkennen. Das heißt, wir haben da beispielsweise das für App das Label A hinzugefügt und dass wir eine Banking-Komponente haben. Und dann sagen wir, wir wollen über den Port 9080 kommunizieren. Dann wollen wir natürlich auch sagen, woher wir da auf diese App zugreifen wollen. Und da geben wir dann an, dass wir den Namespace Monitoring haben und dort soll halt die App Prometheus mit dem Komponenten-Server dann darauf zugreifen können. Um es auch Anfängern zu vereinfachen, beziehungsweise auch wir Consultants können nicht alles auswendig können, sag ich mal so, gibt es auch hilfreiche Tools im Internet. Hier gibt es das Tool, den Editor Cilium.io, das heißt, dort kann man solche Network Policies sich auch zusammenklicken, sagen, ich habe diese Anwendungen, die muss da auf andere Anwendungen zugreifen und dementsprechend kann man sich dann so grafisch sich alles zusammenklicken und am Ende kriegt man auch eine YAML-Datei daraus. Man fängt natürlich mit allem abgesichert an und sagt dann, ich will diese Anwendung darauf zugreifen lassen und dementsprechend kriegt man dann auch die entsprechenden YAML-Dateien automatisch. Es erlaubt auch den Traffic im selben Namespace zwischen Pods natürlich von Anfang an und man kann auch Ingress halt die Controller, die alles managen, die ganzen Zugriffe zwischen den Pods managen, dann auch integrieren. Das heißt, ein Kubernetes-Cluster hat einen Ingress-Controller, der verwaltet, wer hat wohin Zugriff. Das ist dieser Ingress, der hiermit aufgelistet ist. Von dort aus kommen wir zum Thema Passwortsicherheit. Wir wollen natürlich keine Klartext-Passwörter irgendwo in CI/CD-Pipelines oder ähnliches verwalten. Am besten sollte alles verschlüsselt sein. Dementsprechend, wir wollen es auch nicht auf der Kommandozeile verwenden. Es gibt zwar einen kleinen Trick, wie man quasi die Passwörter auf der Kommandozeile nutzen darf, ohne dass es in der Bash-History landet. Ein Leerzeichen vor dem ersten Befehl machen. Das habe ich in einem Kubernetes-Meetup jetzt auch gelernt. Aber es ist ein bisschen unsauber und man sollte es besser nicht verwenden. Was? Funktioniert nicht immer, da hören wir es. Man müsste die Bash-History wieder reinigen in manchen Linux-Distributionen. Dementsprechend Passwörter nicht auf der Kommandozeile verwenden. Hier haben wir ein Beispiel, dass man jemand mal eine Passwort.txt als Datei angelegt hat mit Admin und Passwort Secret. VI wird nicht in der Bash-History gespeichert, was man innen drin gemacht hat. Dementsprechend wäre das schon mal ein bisschen sicher. Und es gibt das Tool Customization. Dieses Customization-Tool gibt es auch für Kubernetes natürlich. Das ist für Kubernetes Secrets zur Generierung. Und in dieser Customization-YAML-Datei kann man dann sagen, ich will den Secret Generator nutzen, das Secret soll dann Example Secret 1 heißen und ich will die Daten dann aus dieser Datei mit Passwort.txt mir holen. Dementsprechend diese Passwort.txt lässt man dann hinterher natürlich verschwinden, wieder schön löschen und dann erhält man in Base64 die Version, die man rechts sieht, das heißt, ich hole mir die Daten aus der Passwort.txt und es ist dann ein Base64 String, das erkennt man an den Ist-Gleichs hinten dran. Ist-Gleich bedeutet, es ist Base64. Ich habe hier etwas, das im Base64-Format und das kann dann hinterher genutzt werden. Kind ist dann Secret, weil es ein Kubernetes-Secret ist. Und der Type ist opak. Es gibt auch noch weitere Kubernetes-Formate. Base64 ist so das Grundgerüst, um verschlüsseln zu können. Und daher, wenn man dann opak rauslesen kann, wenn man kubectl getSecret darauf macht, erkennt man, damit kann ich jetzt Richtung Verschlüsselung weitermachen im Cluster. Das nächste Tool auf Basis davon ist dann kubectl, um es richtig zu verschlüsseln. Das ist ein CLI-Tool von Kubernetes basierend auf Seal-Secrets. Das heißt, Kubernetes-Secrets können höchstens Base64-Format anbieten. Seal-Secrets ist die verschlüsselte Variante dann davon. Das heißt, hier links haben wir ein MySecret mit Passwort und Username in Base64 und der Seal-Secrets-Controller kann dann hinterher irgendein Seal-Secret aus einem Kubernetes-Secret dann entschlüsseln. Kubectl ist ein Client für Linux und macOS von Bitnami. Dementsprechend, man kann auch dann auf seinem Laptop, wenn man Linux oder macOS nutzt, sich Kubectl installieren, sich mit dem Kubernetes-Cluster verbinden. In dem Fall hätten wir ja beispielsweise auch den Kubernetes-Cluster direkt auf dem Laptop. Und dann kriegt man mit kubectl so schöne verschlüsselte Daten, die man überhaupt nicht wiedererkennen kann. Diese kann man dann natürlich auch im Business-Umfeld dann verwenden. Das heißt, alle vertrauenswürdigen Daten, personenbezogene Daten, Passwörter oder ähnliches, was man in irgendwelchen Dateien à la Helmcharts oder ähnliches verwendet, gehören dann so verschlüsselt. Von dort aus kommen wir zur Datenspeicherung. Wir haben ja nicht nur irgendwie Daten, die wir verwenden in den Helmcharts oder ähnliches drin, wo wir auch Sachen konfigurieren können. Wir wollen auch die Daten speichern bzw. Logfiles auswerten können hinterher und ähnliches. Das müssen wir dann auch alles aus den Containern rausholen irgendwann. Dafür gibt es Persistent Volumes. Und wenn man so etwas integrieren will, Helmcharts, die öffentlichen, haben meistens die Konfiguration schon vorkonfiguriert, bereitgestellt, man muss es nur auskommentieren. Da gibt es dann diese Persistent Volumes Claims. Das bedeutet, dass man die kennzeichnen kann, diese Volumes, was man rausholen will und wo sie dann hin sollen. Je nachdem, wo man es speichern will, braucht man dann auch noch zusätzliche Storage-Klassen auf Kundenseite. Das heißt, für AWS S3 beispielsweise gibt es eigene Storage-Klassen. Das holt man sich dann alles aus der Kubernetes-Dokumentation, was da für eine Storage-Klasse notwendig ist. Und dann kann man sich beispielsweise auf der Festplatte S3 sonst wo überall abspeichern. Will man diese Daten natürlich auch verschlüsselt haben, was im Business-Umfeld notwendig ist, gibt es da auch noch die Möglichkeit, auf Vault von HashiCorp zuzugreifen. Was macht Vault bei HashiCorp? Es kann Daten verschlüsseln, auch für Kubernetes und ähnliches. Und es ist ein Enterprise-Tool, sage ich einfach mal, das man heutzutage bei, auch in solchen so einem Umfeld dann gerne nutzt. Aber für die Entwicklung auf dem Laptop würde ich mal sagen, da kann man die Daten einfach so hinterher nach der Entwicklung wieder löschen. Aber wenn es beim Kunden dann landen sollte, sollte man auf Vault zugreifen. Von da aus kommen wir jetzt ein bisschen Richtung Security. Wie validiere ich YAML-Dateien, dass ich auch korrekt entwickelt habe und alles abgesichert und sicher ist? Hier gibt es, das habe ich aus dem Buch Hacking Kubernetes mir rausgeholt. KubeSec ist ein Tool zur Validierung von YAML-Dateien. Es gibt es als Software as a Service, als Docker-Image, wie auch als kubectl-Plugin und als Binary. Ich habe bis jetzt die Software as a Service-Variante und die kubectl-Variante mal ausprobiert. Das heißt, wenn man das Plugin installiert hat, kann man dann einfach so KubeSec scannen und auf die YAML-Datei machen. Und dann kriegt man Resultate, ob die YAML-Dateien, die man entwickelt hat, sicher sind oder nicht und kriegt auch Feedback, was verbessert werden sollte. Dann, was in Rancher Desktop und sehr oft heutzutage auch in CI/CD-Pipelines und ähnliches integriert werden kann, ist Trivi für Container-Scans. Wenn man sich auf seinen Laptop ein Container-Image holen will zum Testen und ob es auch wirklich sicher ist, kann man von öffentlichen Registries und überall hin dann die Images pullen. Und dann gibt es da rechts beim Rancher Desktop die drei Pünktchen und dort kann man auf Scan drücken. Damit scannt man dann dieses Container-Image in der lokalen Registry. Es pullt es sich und macht einen Scan drüber und man kriegt alle Security-Issues angezeigt, die es gibt, inklusive CVEs, sonst was alles. Ich würde mal sagen, wenn man irgendwie ein Container-Image hat mit 120 Security-Issues, was ich einmal schon erlebt habe beim Kunden, TM, und da sind sehr viele Criticals drin, sollte man drüber nachdenken, ob man es auch einsetzen will beim Kunden. Das heißt, man kann auch von unterschiedlichen Container-Registries die dann vergleichen und sich dann das rauspicken, was am sichersten ist und die meisten Updates hat. Oder man überlegt sich, wie kann ich die ganzen Security-Issues dann auch selbst fixen, aller Updates mit einem Basis-Container-Image und dann Updates drüber laufen lassen, ob das hilft. Aber ich würde mal sagen, bevor man irgendetwas in die Produktion beim Kunden holt, das ist eins meiner Lieblingstools auf dem Laptop inzwischen, bevor ich etwas zum Kunden bringe an ein Container-Image, lasse ich einen Scan drüber laufen, ob die Container-Images sicher sind. Oh, heute bin ich aber sehr schnell durch meine Folien. Von da aus kommen wir zum letzten Thema, was ich für Anfänger, sage ich mal, die sich mal mit Kubernetes beschäftigen, nicht so super notwendig finde, aber wenn man von außen her auf die ganzen Dienste, wenn man sie abgesichert hat, mit Namespaces schon notwendig finde, Istio und Service Mesh, beziehungsweise der Begriff Service Mesh. Man sollte wissen, wenn irgendjemand von Istio redet, dann wird auch meistens Service Mesh gemeint. Das sind so etwas wie Synonyme, sage ich einfach mal. Istio ist die Open Source Software und das wird dann als Service Mesh im Enterprise-Umfeld auch verkauft. Und es ist dafür da, um den Traffic von außen nach innen und zurück weiterzuleiten. Das heißt, es arbeitet wie ein Proxy quasi. Man kann da konfigurieren, bitte lasse Port 8080 oder sonst was auf diesen Dienst zu und leite es weiter. Man kann sagen, bitte lass diese Anwendung mit der anderen Anwendung speziell kommunizieren. Man darf die Web-Oberfläche von außen nur über einen bestimmten Port und HTTPS oder sonst was erreichen. MTLS ist auch inkludiert, das heißt, man kann auch Authentifizierung und Autorisierung von Traffic und Benutzern da aktivieren. Das heißt, hiermit kommt dann quasi vor das Cluster nochmal die Security. Man kann Benutzerauthentifizierung hinzufügen. Wir haben beispielsweise auch Keycloak-Kommunikation mit integriert, dass darüber die Authentifizierung zusätzlich überprüft wird und die ganzen Benutzerdatenbanken von Firmen inkludiert werden. Wer darf was in den Anwendungen vom Kubernetes-Cluster? Darüber kann man richtig viel Traffic dann durchleiten und sagen, das und das ist erlaubt auf meinem Cluster. Das Setup geht dann mit dem Cluster-Admin. Ich habe hier auch den Link mit hinzugefügt, wie man Istio aufsetzt. Das ist ein bisschen komplizierter und eher für Fortgeschrittene. Genutzt wird es dann hinterher ähnlich wie die ganzen Policies am Anfang mit kubectl, kubectl apply minus f, oder man kann auch istio-ctl dann nutzen. Das war so ein kleiner Abschluss von den ganzen Security-Sachen, die es so zu beachten gibt und womit man auch inzwischen jetzt auf dem Laptop spielen kann und testen kann. Nämlich Istio kann man natürlich auch auf dem Kubernetes-Cluster auf dem Laptop installieren und dementsprechend auch die ganze Entwicklung dafür machen, wenn man sich damit beschäftigen will und irgendwas in die Public Cloud bringen will oder ähnliches, kann ich das empfehlen, zuerst mal auf dem Laptop auszuprobieren, bevor man damit auch produktiv in die Cloud geht, würde ich mal sagen. Hier habe ich noch ein bisschen die Referenzen, woher ich die ganzen Informationen habe. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe mir ein Buch gekauft, Hacking Kubernetes, Threat-Driven Analysis and Defense. Da sind sehr viele gute Tools, die hilfreich sind drin und die ich auch ein bisschen aufgelistet habe. Die Kubernetes-Dokumentation wird immer aktualisiert für die aktuellsten Kubernetes-Versionen. Da steht auch drin, wie man Customization verwendet, was Secrets sind, sonst was alles. Ich habe mich jetzt hauptsächlich auf dem Rancher Desktop bezogen, weil es auch eine Kubernetes-Umgebung anbietet und mitliefert. Dementsprechend habe ich jetzt auch die Rancher Desktop I.O. Referenz hinzu. Und jetzt kommen wir zur Q&A-Session. Gibt es Fragen? Ja?
Willst du einfach wiederholen für die Aufzeichnung oder weil? Vielleicht sprichst du einfach mal und wenn du hörbar bist, dann
ja,
kann man es wiederholen.
Ansonsten. Ich kann es auch wiederholen.
Du hattest Sealed Secrets und den Vault von HashiCorp erwähnt für die Verschlüsselung von Credentials oder auch Daten. Wo wird denn der Verschlüsselungsschlüssel aufbewahrt bei diesem System?
Der Verschlüsselungs...
Erstmal nochmal die Frage wiederholen.
Ich habe Sealed Secrets mit erwähnt, wie auch Vault von HashiCorp. Die Frage war, wo die Schlüssel dann abgespeichert werden. Bei Vault, Vault ist ja ein eigenes System, ein eigener Server. Dort werden die ganzen Schlüssel intern in Vault verwaltet. Man kann Vault auch über eine Web-Oberfläche mit Zugriffsrechten ansteuern, wenn man will, aber eigentlich wird das alles innerhalb von Vault im Server abgespeichert und dort verschlüsselt abgelegt. Das heißt, es ist innerhalb vom Vault-System verschlüsselt integriert. Wir haben da dann auch Persistent Volumes genutzt, damit wir es sicher haben und auch irgendwo abseits abgespeichert haben und nicht nur im Container. Vault gibt es auch als Container verfügbar. Das haben wir mit Helmcharts installiert. Und dann haben wir halt alles Daten verschlüsselt, separat aufbewahrt, dass es auch immer da ist. Bei den Sealed Secrets ist es ein bisschen anders. Sealed Secrets sind im Kubernetes abgespeichert erstmal, wenn man es halt so manuell macht. Das heißt, wenn man es dann abgespeichert haben will, ich gehe mal kurz zurück, wie die Struktur ist.
Ich glaube, die Frage ging nicht darum, wie die Sachen abgelegt sind, sondern wie man sie aufmacht, also wie man die Vault aufsperrt und wo der Schlüssel für die Vault liegt.
Also ich muss ja die Sachen jetzt einfach verschlüsselt worden sind, wieder entschlüsseln.
Ja.
Dafür brauche ich ja den Schlüssel, der zum Verschlüsseln verwendet wurde.
Also die Frage für die Aufzeichnung war jetzt, wo liegt der Schlüssel zum Entschlüsseln der ganzen...
Wo der Schlüssel zum Entschlüsseln
der ganzen Aktion liegt.
Den hast du selbst generiert. Am Anfang. Das heißt, wenn du es mit Vault machst, erstellst du am Anfang einen eigenen Schlüssel. Ich glaube, das war sogar Private Key, Public Key. Und dann hat man das integriert. Und du bewahrst ja deine Schlüssel irgendwo sicher auf.
Sodass niemand rankommt.
Genau, sodass niemand rankommt.
Die entschlüsselt dann Kubernetes, die Geheimnisse, die in Vault liegen, wenn die Container starten sind?
Du gibst dem Vault die Informationen, was er nutzen soll zum Entschlüsseln und alles. Und dann gibt er dem Kubernetes, wenn dann die Anfrage kommt, die entsprechenden Informationen zurück, die er braucht. So habe ich es noch aus dem alten Projekt im Kopf, wo wir das hatten.
Also bei dem Kaltstart musst du Vault im Prinzip das Passwort geben. Das wird auch meistens so gelegt, dass du das Passwort in mehrere Teile splitten kannst. Weil du kannst beim Vault-Setup sagen, gib mir 5 Schlüssel und du brauchst mindestens 3 davon zum Start, sodass nicht tatsächlich 5 Leute aus deiner Firma anwesend sein müssen, um das Ding hochzufahren. Wenn es dann erst läuft, du hast dann eine Regel im HA-Setup, dann bleibt es am Laufen, du brauchst die Keys nicht wieder, aber solltest du tatsächlich dein komplettes Cluster kalt starten, dann muss wirklich eine Person mit Schlüsselwissen hin Schlüssel eingeben.
Also die Antwort jetzt für die Aufzeichnung ist einfach nur, soll dein Cluster, also dein Vault-Setup ist meistens im Cluster, für die einzelnen Startweisen brauchst du, am Anfang generierst du entsprechende Schlüsselpaare, wovon eine Mindestanzahl angegeben werden müssen. Sollte ein Komplettstart deines Vault-Clusters notwendig sein, musst du komplett alles wieder erstmal eingeben. Deswegen sollte man das redundant in der Produktion aufsetzen, dass ein Ausfall eines Vaults das System jetzt nicht so weit runterführt und somit halt die ganzen Informationen weiterhin im Vault.
Deshalb auch die Persistent Volumes dann, ja, die notwendig sind.
Glaube ich. Ich hatte hinten noch eine Aufzeichnung. Handmerk, vielleicht machen wir es mal kurz mit dem Mikro, da kommen wir gut hin.
Also nochmal zu Vault. Bei Vault ist es so, der Schlüssel, also ich berechtige den Container für das Vault. Der Container darf dann zugreifen, exklusiv auf die Kennwörter, die er sehen darf. Also eine Art Passwort-Safe für den einzelnen Container. Und der Container... wie gesagt, wenn das verloren geht, dann ist das verschlüsselt und ich kann die Daten erst wieder entschlüsseln mit 2, 3, 4 Keys, je nachdem, wie ich es eingestellt habe.
Mehr eine philosophische Frage vielleicht erstmal. Du hattest ja erwähnt, dass man ja grundsätzlich Applikationen oder Apps ja in eigene Namespaces dann abkapseln sollte. Wie ist das zum Beispiel, wenn du mehrere Umgebungen von der gleichen App am Laufen hast, sollte man diese auch in eigene Namespaces abkapseln oder sollte man oder könnte man auch alle Environments im selben Namespace laufen lassen?
Ich mache das jetzt so, dass ich zur Vereinfachung, du willst das ja auch alles mit GitLab und ähnliches verwalten können, damit es einfacher wird zur Verwaltung, du hast ja überall auch noch die Namespace-Angaben, mache ich so, unterschiedliche Kubernetes-Umgebungen hochzuziehen, auch in zum Beispiel in unterschiedlichen Regionen. Und überall habe ich dann die gleichen Namespaces. Das heißt, so stelle ich auch die Hochverfügbarkeit her. Ich habe hier am Standort A die identischen Namespaces wie am Standort B, kann es überall identisch hochziehen und verwalten, vereinfacht. Und dann schaue ich nur noch, dass dann eventuell zwischen den unterschiedlichen Standorten unterschieden wird.
Weitere Fragen noch? Dann würde ich schon mal im Namen aller sagen, danke für den Vortrag. Und freuen uns dann auf den nächsten. Danke.
Ich habe gedacht, es dauert ein bisschen länger.
Nee, manchmal.